NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Der SPD-Parteikonvent billigt die Vorratsdatenspeicherung. Dazu auch unser Kommentar. Zum Weltflüchtlingstag, Mahnungen, Appelle und ein Beispiel für die Schwierigkeiten, wenn jemand konkret helfen möchte. Vor dem EU-Sondergipfel zu Griechenland, die griechischen Rentner fürchten weitere Einschnitte. Außerdem, die Schlichtung für das Lufthansa-Bordpersonal ist gescheitert. Tote und Verletzte nach einer Amokfahrt in Graz. Und am Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport am Samstag. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Der SPD-Parteikonvent hat Ja gesagt zur Vorratsdatenspeicherung, wie SPD-Chef Gabriel und Bundesjustizminister Maas sie mit der Union ausgehandelt haben. Dass der Parteivorstand die Pläne am Morgen mit sehr breiter Mehrheit gebilligt hatte, das beeindruckte die 250 Delegierten des sogenannten Kleinen Parteitags allerdings nur bedingt. Mehr als 40% von ihnen stimmten am Ende doch mit Nein. Und es wurde länger diskutiert als geplant hinter verschlossenen Türen. Das Ergebnis verkündete die Parteiführung dann auf einer Pressekonferenz. Sabine Müller und Evi Seibert berichten.
Parteichef Sigmar Gabriel und Justizminister Heiko Maas war die Erleichterung anzumerken, als sie im Willy-Brandt-Haus vor die Presse traten. Eine Stunde später als geplant. Die Debatte auf dem Konvent war lang gewesen. Es hatte viel Applaus für die Gegner der Vorratsdatenspeicherung gegeben. Zwischenzeitlich schien nicht sicher, wie die Abstimmung ausgehen würde. Die ersten Worte von Heiko Maas:
Wir wollten das hier entscheiden, wir haben es entschieden und jetzt ist es auch entschieden.
Und zwar mit einem Ergebnis, das Parteichef Gabriel als deutlich lobte.
Wir haben uns mit 60% für die Unterstützung dieses Gesetzentwurfs ausgesprochen, 40% waren dagegen.
Das ist ein knappes Ergebnis, sagte dagegen Juso-Chefin Johanna Ueckermann, eine erklärte Gegnerin der Vorratsdatenspeicherung. Und sie rechnete vor:
Ohne die Stimmen des Parteivorstands wäre die Abstimmung noch wesentlich knapper gewesen. Ich würde sagen 50-50. Das zeigt doch sehr deutlich, dass die GegnerInnen da ordentlich Stimmung auch gemacht haben und dass es eine sehr kritische Lage auch in der Partei gibt und die Debatte keinesfalls beendet ist dadurch in den nächsten Jahren.
Im 35-köpfigen Parteivorstand gab es nur zwei Gegenstimmen. Eine davon kam vom Berliner SPD-Landeschef Jan Stöß. Ihn stört am Gesetzentwurf unter anderem,
dass aus meiner Sicht der Schutz der besonders schutzbedürftigen Berufsgruppen, die eben auch einer besonderen Verschwiegenheit und einem besonderen Datenschutz unterliegen müssen, wie Anwälte, Ärzte, Geistliche, Psychologen, dass der in dem Gesetzentwurf nicht ausreichend gewährleistet ist, weil eben auch deren Daten alle erst einmal anlasslos gespeichert werden.
Die Parteiführung hatte vor dem Konvent einigen Druck auf die Gegner gemacht. Zum Beispiel hatte Generalsekretärin Fahimi gewarnt, die SPD dürfe mit einem Nein zur Vorratsdatenspeicherung nicht ihre Regierungsfähigkeit aufs Spiel setzen. Dass manche Kritiker letztlich doch mit Ja stimmten, lag aber wohl weniger am Druck als vielmehr daran, dass noch eine Änderung für den Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde. Eine kleine Änderung zwar, aber immerhin. Das Gesetz soll nach 2 bis 3 Jahren von einem unabhängigen Gutachtergremium evaluiert werden.
Wir haben dann vereinbart, dass die SPD-Bundestagsfraktion dafür sorgt, dass es dann in der nächsten Legislaturperiode auf die Tagesordnung kommt, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen. Im Zweifelsfall auch Ergebnisse offen.
Sagt Parteivize Ralf Stegner, der den Vorschlag eingebracht hatte. Die Frage ist natürlich, wird der Koalitionspartner Union das mittragen? Ja, das hat Sigmar Gabriel schon mit CDU-Innenminister de Maizière geklärt. Außerdem plant die SPD eine eigene Gesetzesinitiative, um den Umgang mit Daten durch private Firmen strenger zu regulieren. Was alle Seiten, ob Gegner oder Befürworter, lobten, die Debatte war sachlich und fair. Ob er sich durch das Ergebnis eigentlich geschwächt fühle, wurde Parteichef Gabriel gefragt. Seine Antwort:
60% in einer Partei, die diskutiert, sind besser als 100% in einer Partei, die nicht diskutiert.
Ein kleiner Seitenhieb auf den Koalitionspartner, der auf Parteitagen nicht gerade als diskussionsfreudig gilt.
Dass es eine heftige Debatte über die Vorratsdatenspeicherung beim SPD-Parteikonvent geben würde, das war im Vorfeld erwartet worden. Aber auch wenn alle versicherten, es gehe hier um Inhalte, nicht um Machtfragen, wäre ein Nein des Parteikonvents eine herbe Niederlage für Parteichef Gabriel gewesen. Was von dem nun relativ knappen Ja der Delegierten zu halten ist, dazu der Kommentar von Angela Ulrich.
Das ist nochmal gut gegangen für Sigmar Gabriel. Den Boss so richtig bloßstellen, ihm eine schmerzhafte Niederlage zufügen bei einem Thema, das in der Öffentlichkeit kein großer Aufreger ist, das wollten die Kritiker beim SPD-Parteikonvent dann doch nicht. Politischen Selbstmord für die Vorratsdatenspeicherung? Nein, danke. SPD-Chef Gabriel kann aber nur fürs Allererste zufrieden sein. Denn Schwung, Zuversicht und eine machtvolle Stimme hat er seiner SPD mit diesem Konvent noch nicht zurückgegeben. Dafür sitzt die Verunsicherung bei den Genossen zur Regierungshalbzeit zu tief. Wie kann das sein? Wir machen Punkt für Punkt im Regierungsalltag. Wir bestimmen die Agenda mit Mindestlohn, Mietpreisbremse, Rente mit 63, Frauenquote, Elterngeld plus. Und nichts, aber auch gar nichts tut sich in unseren Umfragewerten. Das fragen sich viele Genossen. Es rumort in der Partei. Die Stimmung schwankt zwischen Selbstmitleid und Trotz. An Gabriel müsste es jetzt sein, neue Themen zu setzen. Das versucht der SPD-Chef zwar, aber schon beim letzten Parteitreffen im brandenburgischen Nauen ging das schwer in die Hose. Die arbeitende Mitte aufwecken, Leistungsträger für die SPD gewinnen, nicht die Ausgestoßenen, sondern die, die es gut schaffen, aber im Zeitstress leben. Die fühlen sich bei einer zwar nicht visionären, aber grundzuverlässigen Kanzlerin bisher ganz gut aufgehoben. Sie wissen zu wenig, was im Paket SPD jetzt noch drin ist, um wirklich die Verpackungsschnüre zu lösen. Zu sprunghaft, auch immer wieder zu launisch ist der Parteichef, der sich zu Beginn der Regierungszeit gut im Griff hatte. Aber nun bricht der Herablassende, der Basta-Politiker wieder hervor. Dass Gabriel und seine Generalsekretärin vor dem Parteikonvent Druck gemacht haben auf Kritiker, kam nicht gut an. Eigentlich will der Parteichef doch mehr mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Das muss er dann auch bei den Genossen aushalten und hat es beim Konvent immerhin getan, ohne Wutausbrüche. Klar, Gabriel hat es nicht leicht, dass ihm Gewerkschaften, eigene Parteifreunde, die Wirtschafts-CDU seine Energiewende und eigentlich sinnvolle Vorschläge gegen alte Kohlekraftwerke so vermiesen, das kann schon dünnhäutig machen. Das Vorzeigeprojekt des Vizekanzlers und Energieministers hängt in den Seilen. Auch beim Thema NSA-Spionage gibt es Wolten. Einmal malt Gabriel die drohende Staatsaffäre an die Wand, dann zeigt sich seine SPD im Untersuchungsausschuss wieder ziemlich zahm. Die SPD hat keine Alternative zu Sigmar Gabriel. Das weiß der Parteichef. Einmal hat er einen anderen vorgeschoben auf den Sessel des Kanzlerkandidaten. Beim nächsten Mal, 2017, wird er selbst nicht drum herum kommen. So undankbar der Job bei wenig Machtoptionen auch sein mag. Jetzt soll Gabriel angeblich einen Plan haben, die SPD umbauen wollen. Starke Ideen für Deutschland 2025, zitiert die Zeit aus dem knapp 20 Seiten starken Strategiepapier. Für eine Sozialdemokratie in einem Land, das weniger ächzt als wohlig schnurrt. Das kann spannend werden und Gabriels letzte Chance.
Der Kommentar von Angela Ulrich. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.38 Uhr. Weltflüchtlingstag. Die Vereinten Nationen haben viele Gedenktage ausgerufen, aber wenige mahnen so sehr zur Auseinandersetzung mit einem aktuellen, drängenden, ja brennenden Problem wie der heutige Weltflüchtlingstag. Kriege, Bürgerkriege, Religionskriege, zerfallende Staaten, die keinerlei Sicherheit bieten, sie zwingen Millionen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Dazu kommen diejenigen, die Hunger und bitterer Armut zu entfliehen versuchen. Sie machen sich auf den Marsch, verkaufen ihre letzte Habe, um Schleuser zu bezahlen und setzen ihr Leben aufs Spiel für die Hoffnung auf ein besseres Leben oder ganz einfach für die Hoffnung aufs Überleben. Wie groß das Problem ist und dass es nichts hilft, die Augen zu verschließen oder einfach nur Zäune zu errichten, das macht das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR heute aus Anlass des Weltflüchtlingstags deutlich. Aus Genf berichtet Hans-Jürgen Maurus.
Die Warnung ist mehr als deutlich. Die Ausbreitung globaler Gewalt und die daraus resultierenden Flüchtlingsströme bedrohen nach Ansicht von UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres die internationale Weltordnung. Im vergangenen Jahr seien mehr Menschen geflüchtet als je zuvor, so Guterres in einer Botschaft zum heutigen Weltflüchtlingstag. Weltweit sind fast 60 Millionen Menschen heimatlos aufgrund von Konflikten und politischer Verfolgung. Rund 20 Millionen sind Flüchtlinge, die Hälfte davon Kinder. Die UNO unterscheidet zwischen Vertriebenen innerhalb eines Landes und Flüchtlingen, die über die Grenzen fliehen. Die Flüchtlingszahlen steigen, warnte Guterres, jeden Tag und auf jedem Kontinent. 2014 seien pro Tag 42.500 Menschen zur Flucht gezwungen worden, als Flüchtlinge, als Asylsuchende oder als Vertriebene im eigenen Land. Und doch würden Staaten, die helfen könnten, angesichts dieser Tragödie ihre Türen schließen, Grenzen dicht machen und die Hilfesuchenden zurückschicken, klagt der Hochkommissar. Zudem müssten die UN-Hilfsorganisationen mit knappen Budgets die Spirale der Bedürfnisse und der Not einer massiven Population an Opfern bekämpfen. Der UN-Spitzendiplomat kritisiert die Weltmächte als passive Beobachter, die aus der Ferne dem Drama zuschauten. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen, so Guterres. Die Welt fällt auseinander und hinterlässt eine Welle von Vertreibungen in einer noch nie dagewesenen Dimension.
Unsere Großeltern, unsere Väter, unsere Mütter, viele von ihnen wissen noch aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Oder aber, wie es ist, wenn man selbst unter den Folgen des Krieges leidet und plötzlich mit Flüchtlingen teilen soll. Darum gibt es in Deutschland den Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, der in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit dem Weltflüchtlingstag begangen wird. Bundespräsident Joachim Gauck forderte aus diesem Anlass auf, großherzig gegenüber Flüchtlingen zu sein. Charlotte Horn berichtet.
Bei einer Gedenkstunde im Deutschen Historischen Museum erklärte Bundespräsident Gauck, vor 70 Jahren habe ein armes und zerstörtes Deutschland Millionen Flüchtlinge integriert. Daran schloss er die Frage, warum ein wirtschaftlich erfolgreiches und politisch stabiles Deutschland heute nicht dazu fähig sein sollte.
Wir würden unsere Selbstachtung verlieren, wenn wir Menschen, die vor den Toren unseres Kontinents auf dem Wasser treiben, sich selbst überließen. Es sollte meines Erachtens auch eine selbstverständliche moralische Pflicht aller Staaten Europas bleiben, Menschen eine sichere Zuflucht zu gewähren, die aus politischen, ethnischen, religiösen und rassischen Gründen verfolgt werden.
Einen derartigen Schutz hält Gauck so lange für verpflichtend, bis diese Menschen gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren oder anderswo an einem sicheren Ort bleiben könnten.
Es freut mich, wie viel Anteilnahme zahlreiche Bürger unseres Landes für Bürgerkriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte aufbringen, wie viele Patenschaften übernehmen, Sprachkenntnisse vermitteln, Asylbewerber bei Behördengängen begleiten, ein Zimmer zur Verfügung stellen. Der Blick auf das Leiden des anderen, er hat sich in unserem Land geschärft.
Bundespräsident Gauck erinnerte auch an das Leid von Millionen deutschen Kriegsflüchtlingen. Oft spürten Heimatvertriebene eine lebenslange Wunde. Ihr Kummer sei lange zu wenig beachtet worden.
Heute gibt es auch viele Nachgeborene, Söhne und Töchter, inzwischen selber ins Alter gekommen, die dieselbe Frage wieder zulassen, wie sie einst Christa Wolf stellte. Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Und so erleben wir Jahrzehnte nach den Ereignissen etwas Wunderbares, die Wiedergewinnung der uns möglichen Empathie. Endlich ein tieferes Verständnis der Nachgeborenen für das Trauma ihrer vertriebenen Mütter und Väter.
Vor knapp einem Jahr hatte die Bundesregierung beschlossen, den 20. Juni zum nationalen Gedenktag für Vertriebene zu machen. Der Bund der Vertriebenen hatte zuvor jahrelang einen solchen Gedenktag gefordert. Er vertritt die Interessen von 14 Millionen Menschen, solche, die im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, und ihre Nachkommen.
Bundespräsident Gauck hob in seiner Rede, wir haben es gehört, ausdrücklich diejenigen hervor, die anderen helfen. Dass dazu Engagement, manchmal aber auch Mut und viel Vertrauen nötig sind, das macht das Beispiel einer Hamburger Familie deutlich, die einem Syrer helfen will. Für Syrer gibt es in Deutschland eine Sonderregelung. Sie dürfen legal einwandern, wenn ein hier lebender Familienangehöriger oder ein Dritter genügend Geld hat und bereit ist, für diesen Flüchtling zu bürgen. Das Problem: In Hamburg, wie in einer ganzen anderen Reihe von Bundesländern, gilt diese Bürgschaft ein Leben lang. Ein Risiko, das einige Menschen gleichwohl bereit sind einzugehen. Elisabeth Weid berichtet.
Früh morgens vor dem Einwohnermeldeamt in Hamburg. Cornelia Dreyer kommt von einem Termin in Sachen Flüchtlingshilfe. Schon seit Monaten haben sie und ihr Mann den Plan, einem Syrer zur legalen Flucht nach Deutschland zu verhelfen. Dafür müssen sie für ihn eine Bürgschaft übernehmen.
Ich bin erleichtert. Ich habe das meiste geschafft, aber noch nicht alles. Ich habe keine Verpflichtungserklärung abgeben können, weil mein Geld nicht reicht. Ja, ärgerlich. Aber das Problem lösen wir auch noch.
Ihr Schwiegervater wird nun einspringen.
Wir sehen das Leid von den Leuten in Syrien und wir sehen, unter welchen Umständen die fliehen. Und ich finde, man sollte versuchen, was für die zu tun.
Viele halten die Luft an, wenn sie vom Vorhaben der Dreyers hören. Denn wer in Hamburg so eine Bürgschaft für einen Flüchtling übernimmt, geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Er kann ein Leben lang für dessen Unterhalt verantwortlich gemacht werden. Die Stadt sagt zwar, dass die Bürgschaft in der Regel dann endet, wenn dem Flüchtling Asyl gewährt wird, aber vor Gericht hilft so eine Formulierung wenig. 190 Menschen sind seit Ausbruch des Syrienkrieges 2011 so nach Hamburg gekommen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gilt die Bürgschaft offiziell bis zum Eintritt in den Asylstatus des Flüchtlings. Andrea Kroten von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl.
Es ist natürlich gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute Flüchtlinge aus dem Krieg retten können. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch die Privatisierung einer humanitären Aufgabe. Eine Aufgabe, die der Staat eigentlich hat.
Über mehrere Ecken ist Familie Dreier mit Familie Mohammed in Kontakt gekommen. Die floh schon 2013 aus Syrien nach Deutschland. Ein 30-jähriger Sohn ist noch in Damaskus.
Der ist zweimal von der Straße weg von der Al-Qaida gekidnappt worden und nur mit Lösegeld wieder freigekommen, ist gefoltert worden, ist jetzt gesundheitlich angeschlagen. Sie haben seine Kinder auf der Straße abgefangen, haben ihm Zettel in die Hand gedrückt, macht das und das, dann wird euer Papa wieder rauskommen. Ich finde die Geschichte so schrecklich.
Sie werden nun einen Verein gründen, um das finanzielle Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Herberge für Menschen auf der Flucht soll er heißen. Und in Zukunft immer mehr Syrern die legale Flucht nach Deutschland ermöglichen. Ihr erster Fluchtbefohlener kann sich vielleicht schon bald auf den trotzdem noch gefährlichen Weg über die syrische Grenze machen. Seine jüngere Schwester Susanne Mohammed kann es kaum erwarten.
Herr Dreier hat mich angerufen, er hat gesagt, deine Bruder, wir nehmen ihn hier in Deutschland und diese helfen, wir vergessen das nicht.
Flüchtlinge in Deutschland und das Engagement für sie ein Beispiel aus Hamburg am heutigen Weltflüchtlingstag. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, 18.46 Uhr ist es jetzt. Bewegt sich etwas im griechischen Schuldenstreit oder ist der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Montag von vornherein zum Scheitern verurteilt? Nach den Worten eines engen Beraters von Ministerpräsident Tsipras werde Athen beim Gipfel neue Vorschläge zur Lösung der Krise vorlegen. Noch heute Abend könne es ein Telefonat zwischen Tsipras und Juncker geben, sagte er im griechischen Fernsehen. Aus Brüssel gibt es dazu bisher keine Bestätigung, keine Stellungnahme, wie sich die Lage zwei Tage vor dem Gipfel aus Brüsseler Perspektive darstellt, fasst Sabine Hackländer zusammen.
Ob es ein Entscheidungs- oder doch wieder nur ein Beratungsgipfel wird, fragt sich Bundeskanzlerin Merkel kurz vor dem Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs. Zu Entscheidungen könne es allerdings nur kommen, wenn die Voraussetzungen dafür stimmten. Damit ist die Vorlage konkreter Spar- und Reformvorschläge von Seiten der griechischen Regierung gemeint. Vorschläge, die im Einklang stehen mit dem, was Griechenland seinen Gläubigern bereits im Februar zugesagt hatte. Nur dann könnten die verbliebenen Hilfsgelder aus dem Rettungsprogramm ausgezahlt werden. Doch nach einer solchen Entscheidung sieht es weiterhin nicht aus. Wir müssen uns von jeglichen Illusionen befreien, dass es auf höchster Ebene eine Zauberformel gibt, erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Wochenende. Der Gipfel werde nicht der letzte Schritt sein. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte im Spiegel, er habe Tsipras mehrfach davor gewarnt, sich ausschließlich auf die Kommission zu verlassen, um ein endgültiges Scheitern der Gespräche zu verhindern. Zum Krisengipfel werden neben den EU-Staats- und Regierungschefs auch IWF-Chefin Lagarde und EZB-Chef Draghi erwartet. Außerdem sollen sich kurz vor dem Gipfel auch die Euro-Finanzminister treffen. Griechenlands Regierungschef Tsipras zeigte sich trotz allem zuversichtlich, dass es beim Gipfel einen Durchbruch geben könne. Währenddessen hat die Europäische Zentralbank am Freitag weitere Notfallhilfen für griechische Banken beschlossen, deren Kunden aus Angst vor einem Grexit derzeit massenhaft Geld von ihren Konten abheben.
Zu den Forderungen, die die Geldgeber immer wieder an Griechenland stellen, gehört eine weitergehende Reform des griechischen Rentensystems. Dabei geht es vor allem um Frühverrentungen, aber die griechischen Rentner fürchten, dass es auch sie weiterhin und noch mehr treffen wird. Thomas Bormann über die Stimmung in Griechenland.
Titika Despotou ist Mitte 70. Sie sucht auf dem Varvakeos-Markt in Athen nach Sonderangeboten, damit sie sich eine Suppe kochen kann. Immer muss sie Preise vergleichen, immer muss sie rechnen. Es wird immer weniger. Sie haben mir die Rente immer wieder gekürzt. Ich muss jetzt mit 500 Euro den ganzen Monat auskommen und davon auch noch diese neue Immobiliensteuer bezahlen für meine kleine Wohnung. Es ist sehr hart, fügt sie an. Nun verlangen die Kreditgeberländer von der griechischen Regierung ja nicht, auch solch niedrige Renten wie die von Titika Despotou noch einmal zu kürzen. Aber wo soll die Grenze sein? Welche Renten sollen gekürzt werden? Dimitris, ein Rentner mit schulterlangem, schlohweißem Haar, meint, gar keine, es geht einfach nicht mehr. Jeden Monat am 10. habe ich kein Geld mehr. Vor der Krise bekam ich 1060 Euro Rente, jetzt sind es 724. Und von diesen 724 Euro muss ich Miete bezahlen, Strom, Wasser, Telefon, da bleibt nichts zum Leben. Wenn die das noch weiter runterkürzen, dann sind wir erledigt am Ende. Deshalb unterstütze ich unsere Regierung zu 100%. Der jetzige Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte im Wahlkampf sogar versprochen, die Renten wieder zu erhöhen. Und das oberste Gericht Griechenlands hatte vor knapp 2 Wochen geurteilt, die Kürzungen der vergangenen Jahre seien verfassungswidrig gewesen. Ein Urteil, das allerdings noch überprüft wird. In den vergangenen 5 Jahren sind die Renten in Griechenland durchschnittlich um 27% gesunken, höhere Renten sogar um die Hälfte. Trotzdem sind die Rentenkassen in Griechenland leer. Sie geben viel mehr Geld aus, als sie einnehmen. Auf Dauer kann das nicht gut gehen, meinen die Kreditgeberländer und verlangen eine grundlegende Reform. Etwa, dass künftig nicht mehr so viele Griechen früh in Rente gehen oder dass manche Rente eben doch gekürzt wird. Über diesen Streit um die Renten drohen die Verhandlungen um einen Kompromiss im Schuldenstreit zu platzen. Dann könnte Griechenland in die Pleite rutschen. Es ist zum Verzweifeln, meint ein Rentner. Was mir Sorgen macht, wird es im nächsten Monat überhaupt noch Geld geben? Werde ich überhaupt noch meine kleine Rente bekommen oder ist der Staat dann pleite? Das ist unsere große Sorge. Von einer Rente lebt mitunter eine ganze griechische Familie. Denn viele Rentner müssen die Familien ihrer Kinder unterstützen, weil die arbeitslos geworden sind und vom Staat keinen Euro bekommen. Arbeitslosengeld gibt es in Griechenland nur für ein Jahr. Sozialhilfe oder Hartz IV oder etwas Ähnliches gibt es überhaupt nicht. Und die Aussicht auf neue Arbeit ist praktisch null, weil die Wirtschaft am Boden liegt. Dimitrios Papaloisos, ein Rentner in Athen, meint, niemals in unserem ganzen Leben waren wir so in Sorge wie heute. Wir Rentner haben richtig Angst, besonders diejenigen mit kleiner Rente. Es ist so unsicher, was morgen kommt. Die Zukunft unserer Kinder ist unsicher. Schlimme Zeiten sind das, sagt er und schüttelt den Kopf.
Thomas Bormann berichtete über die Stimmung in Griechenland und bei griechischen Rentnern vor dem EU-Sondergipfel zum Schuldenstreit. Reisende, die in nächster Zeit Flüge mit Lufthansa gebucht haben, sollten sich vermutlich schon einmal wappnen und über mögliche Alternativen nachdenken. Die Schlichtung im Tarifstreit zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft der Flugbegleiter hat keine Einigung gebracht. Das könnte bedeuten, neuer Arbeitskampf mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Flugplan. Aus Frankfurt Marco Schleicher.
Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist die Schlichtung ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der Lufthansa drohen damit weitere Streiks. Die Schlichter Hertha Däubler-Gmelin und Friedrich Merz forderten UFO und die Lufthansa auf, sich unverzüglich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. UFO-Gewerkschaftschef Nikolai Baublies sagte, seine Gewerkschaft sei grundsätzlich für weitere Gespräche bereit. Allerdings nur, wenn die Lufthansa getroffene Vorvereinbarungen akzeptiere. UFO wirft der Airline vor, ihr Angebot im laufenden Schlichtungsverfahren verschlechtert zu haben. Mit der Empfehlung der Schlichter ist das Verfahren jetzt beendet. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals hat jetzt mit 9 Streiks gedroht. Details dazu will UFO am Montagvormittag bekannt geben. In dem Tarifstreit geht es um die Übergangsversorgung für gut 19.000 Flugbegleiter.
Graz steht unter Schock. 3 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt, als ein Amokfahrer heute in der Grazer Innenstadt bewusst und gezielt Menschen überfuhr und die österreichische Stadt so aus einer sehr entspannten Sommerwochenendstimmung in die Trauer riss. Thomas Oschwart berichtet.
Es war ein grüner Geländewagen, ein SUV, ein schweres Auto mit viel PS. Mit einem solchen Gefährt machte ein 26-jähriger Österreicher in der Grazer Innenstadt offenbar gezielt Jagd auf Menschen. Bürgermeister Siegfried Nagel von der ÖVP war selbst Augenzeuge.
Ich habe zuerst gedacht, der wird stehen bleiben, aber der ist nicht stehen geblieben. Der hat mich und den nächsten Passanten anvisiert und hat bewusst am Gehsteig versucht, Menschen zu erwischen. Ein Paar, das dort gerade am Gehsteig gegangen ist, wurde niedergemäht. Der Mann ist am Unfallort verstorben.
Nach Zeugenaussagen soll der Amokfahrer mit 100 Stundenkilometern und mehr durch die Fußgängerzone der steirischen Hauptstadt gerast sein, einer Flanierzone mit vielen Cafés. Diese Augenzeugen berichteten im ORF von der Amokfahrt.
Und plötzlich sind vom Hauptplatz herunter Leute gelaufen, kommen, ruft's die Rettung, da liegt ein ganzer Haufen Leute auf der Straße blutend.
Und wie dann auf der anderen Straßenseite war, hat's hinter mir schon gekracht und dann ist ein grünes Fahrzeug dort in die Menschen hineingekracht.
Ich habe noch gehört, auf einmal, dass mit einem 100er Wert durch und durchgeschossen ist, durch den Hauptplatz, voll alkoholisiert. Dann habe ich gehört, dass er auf einmal Tote gegeben hat.
Direkt vor einer Polizeidienststelle konnte die Polizei den Mann dann festnehmen. Fanatismus scheide als Motiv für die Tat aus. Einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Landessicherheitsdirektor Josef Klamminger dazu.
Es handelt sich hier augenscheinlich um eine Psychose, die ihren Ausgang im Familienleben nach einer Wegweisung genommen hat.
Ein Krisenstab informierte am Nachmittag die Öffentlichkeit. Ministerpräsident Hermann Schützenhöfer, ÖVP, erst wenige Tage im Amt, rang um Fassung, als er die Opferzahlen bekannt gab.
Zur Stunde wird uns berichtet, dass wir 3 Tote zu beklagen haben, 34 Verletzte, 10 davon schwer. Für diese Tat gibt es keine Erklärung, für diese Tat gibt es keine Entschuldigung.
Einige Schwerverletzte schweben in Lebensgefahr, sagte der konservative Politiker. Die Zahl der Todesopfer könnte sich also noch erhöhen und das, obwohl Hilfe schnell da war. Rettungsdienstleiter Peter Hansack.
Es war so, dass aufgrund der Wetterlage viele Ärzte und Sanitäter auch in der Stadt waren und Zeuge wurden dieser Amokfahrt und sofort mit den Hilfsmaßnahmen begonnen haben.
Österreichs Spitzenpolitiker zeigten sich entsetzt über die Amokfahrt. Der sozialdemokratische Kanzler Faymann erklärte, er sei bestürzt. Bundespräsident Fischer sprach von einer Wahnsinnstat. Feiern und ein Fußballspiel in Graz wurden abgesagt, stattdessen ein Trauergottesdienst anberaumt.
Thomas Oswald berichtete aus Österreich. Und damit kommen wir zum Sport. Gleich 2 deutsche Fußballnationalmannschaften stehen heute Abend im Mittelpunkt. Einmal die der Frauen und einmal die der jüngeren Männer. Dies und mehr jetzt von Ingmar Dienicke.
Verlieren und ab in den Urlaub oder gewinnen und die Reise ins Viertelfinale buchen. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft trifft bei der WM in Kanada heute Abend auf Schweden. Bundestrainerin Silvia Neid und ihre Einschätzung zu den Chancen ihres Teams.
Es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, weil beide Mannschaften gut sind und sich in gewissen Teilen und Räumen auf dem Feld neutralisieren werden. Von daher denke ich, dass es kein Spiel wird, wo eine Mannschaft 4-0 gewinnen wird. Es wird auf Augenhöhe stattfinden.
WM-Achtelfinale Deutschland gegen Schweden. Los geht es um 22 Uhr zu sehen live im Ersten. Bereits um 20.45 Uhr bestreitet die deutsche U21-Auswahl der Männer ihr zweites Gruppenspiel bei der EM in Tschechien. Der Gegner ist Dänemark. Zur Formel 1. Gewohntes Bild nach dem Qualifying in Österreich. Weltmeister Lewis Hamilton startet beim Rennen in Spielberg von ganz vorne. Die Einzelheiten hat Volker Hürth.
Nico Rosberg wurde die Pole Position aufs Silbertablett gelegt. Er griff nicht zu. Dramatisches Qualifying-Finale in Österreich. Letztmögliche Runde. Hamilton hat die Bestzeit, kann sie aber nicht mehr verbessern, weil er sich rausdreht. Die Chance für Rosberg. Alle Zwischenzeiten besser und dann landet auch er vor der letzten Kurve neben der Strecke. Nervensache. So blieb es bei Startplatz 1 für Lewis Hamilton. Zweiter Morgen Nico Rosberg. Sebastian Vettel im Ferrari konnte das Missgeschick der Konkurrenz nicht nutzen und war drittschnellster.
Der große Preis von Österreich startet morgen um 14 Uhr. Bei der Team-EM der Leichtathleten im russischen Cheboksary gab es am ersten Tag 4 deutsche Siege. Für Kugelstoßer David Stoll, für Stabhochspringerin Silke Spiegelburg, für Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause und für Speerwerferin Christina Obergföll.
Ja, also ich bin natürlich happy, dass ich die 12 Punkte gewonnen habe und es ist auch das 5. Mal, dass ich hier dabei bin bei der Team-EM und das 5. Mal, dass ich die 12 Punkte hole. Insofern ist das natürlich klasse.
Platz 3 für das deutsche Team nach dem ersten Tag. Beim Tennisrasenturnier in Halle haben Topfavorit Roger Federer aus der Schweiz und der Italiener Andreas Seppi das Finale erreicht. In Birmingham hat Angelique Kerber das Endspiel erreicht und zwar hat sie gerade gegen der Berlinerin Sabine Lisicki gewonnen. Er hat sein Gold. Turner Fabian Hambüchen hat bei den Europaspielen in Baku den Wettbewerb am Reck gewonnen. Außerdem holte er Silber am Boden.
Das war der Sport mit Ingmar Dänecke und das war das Echo des Tages an diesem Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.